Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge Piraten der Lehre. Und wir möchten uns heute mit dem Thema Widersprüche auseinandersetzen. Einige Themen werde ich sicherlich streifen, die wir schon mal hatten, aber ich denke, wir können da ein wenig zusammen drüber schauen. Worum geht es mir eigentlich bei dem Thema Widersprüche und warum habe ich es gewählt? Ich ecke zunehmend an, wenn ich in meiner Art, wie ich wahrnehme, auftrete. Ich bin jemand, der eine autistische Veranlagung hat. Das bedeutet, ich habe ganz eindeutige Tendenzen, Dinge ungefiltert wahrzunehmen im Raum. Und das hat zur Folge, dass ich viele Sachen, die andere Menschen ausblenden, wahrnehme. Und das funktioniert auch mit einer Unabgestumpftheit und einer Empathie, würde ich das jetzt mal nennen, und einer Art der Auffassung von Wirtschaft, Politik, Gesellschaft im Allgemeinen mit Medien. Wenn ich mich zum Beispiel mit der deutschen Wirtschaft auseinandersetze, komme ich sehr stark ins Grübeln. Und ich werde da gleich einen Gedankengang aufmachen, aber ich habe gerade gemerkt, dass ich komplett vergessen habe zu sagen, wo ihr hier seid. Das hier ist Piraten der Lehre, mein Name ist Lenny und ihr könnt unserem kompletten Podcast bzw. diesem Radioshow folgen und auch selber dran teilhaben, indem ihr an Mr. Willowood auf Twitter oder auf Facebook Willowood Music einfach eine Nachricht oder einen Kommentar schreibt. Ich reagiere immer relativ zeitnah. So, wirtschaftliche Widersprüche war mein Thema. Die deutsche Wirtschaft zum Beispiel brummt und sie brummt es die ganze Zeit. Sie hat sogar gebrummt durch die wirtschaftliche Krise durch, im Vergleich zu anderen Ländern sehr stark. Und zeitgleich gibt es Arbeitnehmer, die von Armut bedroht sind. Und diese Zahl wird deutlich mehr. Wie passt das zusammen? Der Erste würde einfach sagen, ja, weil die Reichen nehmen sich das, was die Armen hätten kriegen müssen. Und das stimmt bestimmt auch einen bestimmten Ansatz, aber das ist gar nichts, worüber ich reden möchte, denn das ist nichts, worüber wir Inhalte tatsächlich hier austauschen können. Oder das ist eine Sicht der Dinge und das ist etwas, was auch bedenklich ist, aber ich möchte mich tatsächlich auf den Widerspruch der Politik auseinandersetzen. Und Junge, heute haben wir's. Das war mein Handy. Widersprüche. Die deutsche Wirtschaft sitzt auf einem Fass voll Geld und scheint es nicht richtig zu verteilen. Wie passt das zusammen? Und wo verschwinden diese Geldströme und was läuft da eigentlich komplett falsch oder falsch rum? Da müsste man erstmal die Frage stellen, was ist eigentlich alles Arbeit und was nicht, was bei der sinkenden Arbeitslosenzahl zum Beispiel mit reinzählt. Minijobs zum Beispiel, Aufstock oder eben Rentner in Beschäftigung fallen da oft raus, die sich die Rente dazu verdienen etc. Man hat einfach gesagt, okay, unsere Mission, das ist ja der Punkt der Politik, wir müssen auf Teufel komm raus, das ist unsere Mission, eine unserer drei Ziele, die wir als Politiker im Bundestag haben, ist Arbeitslosenzahl niedrig zu halten. Das ist eine der Aufträge, die jede Politik, egal aus welcher Ecke sie kommt, hat. Wir haben seit 2005 auch deutlich weniger Arbeitslosigkeit. Die CDU wird nimmer müde, sich das auf die Fahne zu schreiben. Gleichzeitig haben wir ganz viele Minijobs und Aufstocker und Rentner eben in Beschäftigung, die eine sehr, sehr hohe Zahl mittlerweile haben. Wir reden da von wirklich hohen Prozentzahlen, die in diesen Verhältnissen agieren müssen. Das sind viele Menschen. Gleichzeitig haben wir aber auch einen Fachkräftemangel. Und dementsprechend gibt es ganze Arbeitszweige, wo keine Arbeitskräfte vorhanden sind. So. Wir haben, wenn wir jetzt die Situation betrachten, seit 2005 viel weniger Arbeitslosigkeit und zeitgleich steigt zum Beispiel die Armutsbetroffenheit, also Menschen, die Teil der Armut sind, seit 2005 von 4,8% auf knapp 10%, also ich glaube 9,6% ist die richtige, wenn ich mich richtig erinnere. Allein bei den Arbeitnehmern, jetzt mal ohne Arbeitslose und Zeitarbeitslose und Langzeitarbeitslose nicht mit reingezählt. Wieder eine Art Erzählung, die der Zahl noch schmeichelt. Das bedeutet, jeder Zehnte mittlerweile und nicht jeder Zwanzigste verdient weniger, als er zum Leben bräuchte. Das ist deutlich über dem Euroschnitt und kritisch, wie ich finde. Und da stelle ich mir dann die Frage, und da haken wir ins Thema ein, ist das nicht irgendwie ein Widerspruch? Sollte nicht unser Anspruch sein, Arbeit zu machen, die sich lohnt? Also rechtlich ist der Staat ja in der Aufgabe und macht das ja alles richtig. Dass er auf Teufel komm raus versucht, die Arbeitslosenzahl niedrig zu halten, egal was das heißt. Und ich will da auch nicht verteufeln, weil es wird sich nur an Pflicht gehalten und die Pflicht wird zur Kür gemacht. Aber wenn man sich jetzt mal folgende Sätze überlegt, wollen wir entweder sagen, dass sozial ist, was gute Arbeit schafft, oder lieber sozial ist, was Arbeit schafft. Soll das Gut ein Kriterium sein? Ist Lebensstandard ein Faktor, der relevant ist für die Politik in unserem Land? Denn es scheint, dass das nur kurz vor Wahlen thematisiert wird und in dem Zusammenhang relativ oft eben einfach nur genützt wird, weil es nachweislich ein großes Interesse gibt, der Bevölkerung Arbeit zu haben und davon leben zu können. De facto passiert danach, aber in den seltensten Fällen, seitdem ich bewusst die Politik erlebe, wenig. Was ich besonders schlimm finde, ist, dass es da nochmal eine Unterteilung gibt. Also besonders von Armut betroffen sind Frauen und explizit Mütter, beziehungsweise auch Alleinerziehende, um jetzt mal auch mal den Mann mit reinzunehmen, und junge Menschen mit sozialen Tätigkeiten. Das bedeutet, Armut trifft die, die nichts dagegen tun könnten. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass eigentlich alle anderen versuchen, nicht in Armut zu geraten und das also nicht selbst verschuldet scheint, wenn ich jetzt mal den Zusammenhang stellen darf. Schlimm ist auch, dass einer Zeitstudie, also dass der Verlag, die Tageszeitung, beziehungsweise das Magazin, die Zeit, hat eine Studie erstellt, dass über 15% aller Armutsbetroffenen tatsächlich in Vollzeitarbeit tätig sind. Das bedeutet, es gibt einen großen Anteil davon, von Menschen, die in Armutsverhältnissen leben in Deutschland, die tatsächlich Vollzeit arbeiten und trotzdem nicht davon leben können. Und man dachte bisher, das ist ein Status, den man aus den Vereinigten Staaten kennt, wo es keine Sozialsysteme gibt. Aber wir sind doch in einer sozialen Marktwirtschaft eigentlich. Das bedeutet im Umkehrschluss, wir sind nicht in den freien Märkten und deswegen, weil die Menschen es gut finden und weil die Menschen angenommen haben, dass wir in einer sozialen Marktwirtschaft leben, wurden Dinge wie TTIP abgelehnt. Ganz breit. Die Bevölkerung wollte TTIP nicht, und ich behaupte einfach mal, weil die Selbstbestimmtheit darüber eben Ausschlag gegeben hat. So. Vor allen Dingen, was ein weiterer Faktor ist, es gibt die sogenannte Armutsgefährdung. Das bedeutet, Menschen, die auf der Kippe stehen, dass sie nicht mehr beziehungsweise so gerade klarkommen und bei einer zum Beispiel leichten Wirtschaftskrise, einer Rezession, also noch keine Krise tatsächlich, sondern nur ein Abstieg der Wirtschaftsleistung des Landes in die Armut rutschen würden im Moment. Und deswegen wird versucht, diesen Status so lange wie möglich, nämlich das Hoch, aufrechtzuerhalten, den Boom, wie man ihn so schön nennt. Der wird versucht, so lange wie möglich zu konservieren im Moment, weil es eine riesige breite Masse gibt, die wirklich gesellschaftskritisch nicht zu übersehen ist. Zum Beispiel sind armutsgefährdet 25% aller alleinerziehenden Eltern. Es sind also 25% aller alleinerziehenden Eltern an der Grenze zur Armut. Was ist jetzt in dem Fall oder in den Folgen von Vollzeittätigkeit oder Menschen, die in der sozialen Tätigkeit sind, die das Ergebnis des Ganzen? Es folgt nämlich, dass man in eine Abhängigkeit vom Staat gerät. eigentlich gar nicht so schlecht, denn der Staat versucht ja zumindest theoretisch, klarzumachen, dass er für seine Bürger versucht, ein Arbeitsverhältnis zu suchen. Das ist sein Auftrag teilweise, eine Arbeitslosigkeit gering zu halten und insofern auch ein Einkommen zu generieren für jeden seiner Bürger irgendwo. Allerdings ist eine ein ist, ist, sollte man immer diese Abhängigkeit von dem Staat im Zusammenhang sehen. Wenn wir zum Beispiel diese Eltern betrachten, die abhängig vom Staat sind, 25% aller alleinerziehenden Eltern. Ein Staat, der sein Investment aus Folgen der Notwendigkeit einer schwarzen Null, das ist nämlich eine der anderen Aufgaben, schuldenfrei zu sein, und dem wird auch gut nachgeforscht, und der Bundestag hat diese drei Aufgaben, das ist die zweite. Alles andere ist Politik, die sich die Partei tatsächlich überlegt und nicht der generelle Auftrag als regierende Partei. Folgt dem auch sehr gut und die schwarze Null wird auf Teufel komm raus gehalten. Fährt daraufhin sein komplettes Investment der Bildung zurück, weil das in einer Kalkulation, die nur kurzfristig betrachtet werden kann, nämlich über 4 Jahre, weil das der Regierungsabschnitt ist, in dem agiert wird, eben als nicht relevant erachtet wird. In den 4 Jahren wird sich dadurch nicht schnell die Wirtschaftsleistung des Landes, die zu einer schwarzen Null führen, unterstützt. Das bedeutet, das wird nicht explizit und vor allen Dingen primär, es wird berücksichtigt, aber nicht primär. So, den Gedankengang machen wir gleich auf und ich will ihn gleich nochmal wiederholen. Aber zuerst werden wir einen Song spielen und ich werde mein Handy mit GPS ausschalten, falls ihr es im Hintergrund gehört habt. Und zwar sagen wir Barnes Courtney mit Hellfire. Das ist ein geiles Ding, die Nummer. Bis gleich. Ein bisschen Mainstream, aber ich liebe die Nummer, weil die so eine Power hat. Einfach geil, einfach geil. Barnes Courtney mit Fire, nicht Hellfire. Mein Name ist Lenny und wir haben uns mit dem Thema Armut bzw. vor allen Dingen primär Widersprüche auseinandergesetzt. Ich ziehe den Gedankengang nochmal auf, den wir gerade hatten und ich muss hier gerade mal eben mein Mikrofon richten, da wir ein kleines Problem haben mit dem Pegel, wie ich gerade sehe in der Technik. Ja, so ist es schon viel besser, so kann man uns viel besser hören, hoffentlich. Ich muss etwas lauter mal noch sprechen, aber das ist ja in Ordnung. Also, 25% aller alleinerziehenden Eltern leben in armutsgefährdenden Verhältnissen. Das bedeutet, sie sind abhängig vom Staat. Soweit waren wir. Ein Staat, der sein Investment aus der Folge von der Notwendigkeit einer schwarzen Null für Bildung zurückfährt. Das bedeutet, dass die nächste Generation, die wir uns schon mal nicht leisten können, weil armutsgefährdende Verhältnisse, keine qualifizierte Arbeit bekommen wird, weil das Engagement für eine gute Bildung, die notwendig wäre, nicht da ist. Das bedeutet, wir haben Fachkräftemangel vorprogrammiert, der auf uns zurückkommt in allen möglichen Bereichen. Wir importieren, da wir uns in Europa bewegen, Arbeitskräfte und haben eine noch breitere Masse als ohnehin schon an Arbeitslosen, die voll sozial empfänglich sein müssten. Wo das hinführt, ist eine Spirale. Und die führt in eine ziemlich schwierige Gesamtsituation nach unten, würde ich das nennen. So, und ein Indikator ist eben in der Situation, dass man viel verdient. Wenn ich viel Geld verdiene, beziehungsweise basiert es oft auf qualifizierter Arbeit. Nicht immer, nicht immer. Daniela Katzenberger weiß Bescheid, aber oft, sehr oft. Und ich würde gerne einen Kommentar dazu verfassen, mal eben. Einen Gedankengang, den ich nochmal aufspindel. Das waren bis jetzt einfach nur logische Folgen. Jetzt kommt ein bisschen Meinung dazu, die zwar schon durchgeschienen ist, aber nun ja. Wenn eine Politik, die auf Kosten der Nachbarn und vor allen Dingen der Arbeitnehmer, das versteht sich, mit Lohndumping Exportweltmeister geworden ist und das auch trotz entsprechender Vorwürfe vom einst liebenswertesten Verbündeten und Freiheitsgaranten weiter praktizieren möchte und gleichzeitig der schwarzen Null huldigt, nicht abgewählt wird, weil Nebelwerfer in Redaktions- und Anwaltsstuben erfolgreich arbeiten, was kommt als nächstes? Trump, Brexit oder Le Pen? Ein Zusammenhang daherzustellen ist nicht einem Ockhamschen Rasiermesser geschuldet. Was das ist, erkläre ich gleich vielleicht nochmal. Sondern hat schon seine Berechtigung, würde ich das jetzt nennen. Ja, Berechtigung, ja. Ein bisschen Geschichte, einfach mal, damit man so sieht, was zu anderen Zeiten, als es ähnliche Probleme in dem Bereich zumindest gab. Es gab noch weitere Probleme, die einen Direktvergleich nicht zulassen. Deswegen einmal nur ein Geschichtseinblick. Wo vom Zeitraum von 1933 und 45. Damals gab es in den deutschen Konzernetagen keine Aufrufe zur Konterrevolution oder ähnliches, sondern man hat sich sehr gut arrangiert. Wenn man sich jetzt daran erinnert, an IG Farben, an Bayer, BASF oder die Höchst AG und ganz viele andere Unternehmen, die vor allen Dingen auch aus der Zeit hervorgingen. VW wurde zum Beispiel geboren, Daimler, BMW und die ganzen Erben von diesen Firmen haben diese dunklen Phasen dann recht unbeschadet überstanden. Henry Ford, General Motors zum Beispiel und der Kassenschlager damals Opel Blitz, der dann der Namensgeber für den Blitzkrieg wurde, haben auch ganz oft ordentlich mitverdient. Und dieser Widerstand gegen Radikalismus, der nämlich aus diesem Ungerechtigkeitsgefühl der Vernachlässigung der durch die Regierung, die eben diesen Aufgaben verpflichtet ist, folgt, führt im Endeffekt dazu, zumindest hat es damals dazu geführt, dass ganz viele Leidtragende dabei waren. Und ich fürchte, wir laufen wieder in eine Situation, nicht wie hier, das ist nicht vergleichbar, die jemanden oder viele Menschen sehr, sehr leiden lassen wird. Sagen wir es mal so. Das war jetzt erstmal ein bisschen von meiner Seite zu wirtschaftlichen Widersprüchen. Ich weiß, tiefes, schwieriges Thema. Und falls ihr Interesse habt, an dieser Show, an dieser Radioshow teilzunehmen bei Radio 10555, könnt ihr das nach wie vor tun über Facebook zu Mr. Willowood oder das war Willowood Music. Sehr gut. Wenn bei mir nichts mehr funktioniert. Mein Kopf ist eine Pampelmuse. Kleiner Widerspruch, warum setzt sich der Junge an einen Podcast, beziehungsweise weil er in eine Radioshow, wenn er gerade von einem Sportevent nach der Arbeit kommt? Ich habe ein Fußballturnier gespielt und es war ein bisschen widersprüchlich, denn wir haben 5 Spiele gespielt. Ich habe als einziger mit dem Torwart zusammen alle Spiele durchgespielt, ansonsten wurde ein bisschen durchrotiert aus Möglichkeit, auch alle irgendwie spielen zu lassen, glaube ich, aber auch aus Fitnessgründen. Und wir haben zwar unglaublich gut gespielt, aber wir haben 1 gewonnen und 4 unentschieden gespielt. Aber ich glaube nicht, dass euch das interessiert. Ja. Falls ihr euch fragt, warum ich so durcheinander bin, ich wirke nämlich, glaube ich, ein bisschen neben mir heute, aber das müsst ihr mir dann auch an der Stelle verzeihen. Ich bitte euch drum. Es war ein langer, langer, langer Tag und ich bin froh, einfach nur mit euch zu reden, beziehungsweise euch an meiner Seite zu haben, um zu reden. Sagen wir so. Denn so meine ich es. Widersprüche. Ich liebe ja eigentlich Widersprüche, kleine Widersprüche. Menschen sind voller Widersprüche. Ich glaube, es gibt nichts so schön Widersprüchliches wie den Menschen. Zum Beispiel hat einer meiner Lieblingsmusiker, Markus Winter, Künstlername Mackis, mal einen Song darüber gemacht, den wir aber nicht jetzt spielen. Den könnt ihr euch irgendwann mal anhören, weil ich habe Mackis schon mal bei dem Podcast gemacht. Ich glaube, mehrmals schon. Und ich will Künstler nicht zu oft spielen. Ich will ein bisschen Farbe reinbringen. Und das wird mir auch gelingen. Hoffe ich. Und der hat zum Beispiel einen Chorus gebracht, in dem er singt: Das Beste auf der Menschen Welt sind die Menschen und das Schlechteste der Welt sind wir auch. Und ich glaube, das stimmt. Und ich glaube, jeder Mensch ist ein eigener Mikrokosmos der Widersprüche. Ich glaube, wir haben alle das große Verlangen in unserer Welt, also in unserem Kosmos, wie wir die Welt wahrnehmen, ein guter Mensch zu sein. Drehen aber manchmal, weil es zum Beispiel aus Gründen der Faulheit oder ähnlichem die Realität sozusagen. Wir versuchen nicht in eine Welt, in die wir reingeworfen wurden, um zum Beispiel mal bei dem Song von The Doors zu bleiben, Riders on the Storm, in eine Welt hineingeschmissen werden und diese Welt annehmen, sondern durch zweite Instanzen wie zum Beispiel das Internet können Menschen ihre Wahrnehmung so anpassen und auch durch Social Media, dass es so zu einem passt, dass die Realität sich so um einen rum konstelliert hat, dass man sich gut fühlen kann, dass man ein guter Mensch ist mit einem guten Weltbild und einer gesunden Menscheneinstellung und alle anderen, die das nicht teilen, sind logischerweise falsch. Und deswegen finde ich gerade das Internet und soziale Medien sehr kritisch. Sehr, sehr kritisch. Ich bin nicht davon überzeugt, dass das etwas Nachhaltiges, Großartiges ist. Ich glaube, einen Online-Marktplatz wie Facebook bräuchte man eigentlich nicht. Jeder individuelle Nutzer braucht ihn, denke ich. Ich brauche ihn zum Beispiel für die Arbeit. Und damit meine ich nicht diesen Podcast, sondern meine tatsächliche Arbeit, um eben auch Firmen etc. nach ihrer Werthaftigkeit also ihrer potenziellen Werthaftigkeit zu beurteilen. Je nachdem, wie ihre Social Signals aussehen, ihre Sozialsignale, wie viele Likes sie auf Facebook haben zum Beispiel, ist ein KPI, also ein Indikator dafür. Und so setzt sich dann eins für das andere zusammen. Aber ich glaube, wenn man nicht die Notwendigkeit dieser sozialen Medien hätte, sollte man sie auch so weit es geht meiden. Ich meine, ich bin auch sehr unaktiv und meine Selbstdarstellung gebe ich in Form von reflektierten Gedanken via Radioshow oder das hier würde ich nämlich nicht als Kunst ganz klar deklarieren, nach außen, nach innen natürlich schon. Großartige Kunst. Hervorragend. Gut gemacht, Lenny. Darstellen, sondern eben auch Musik und Theater, vor allen Dingen Improvisationstheater. Zum Beispiel lebt im Improvisationstheater sehr viel Widerspruch. Da zeigt sich der Widerspruch des Menschen sehr schön. Also viele Menschen glauben, dass sie sehr offen sind, aber wie oft sie eigentlich in Situationen durch Körperspannung, Körpersprache oder auch durch ihre Präsenz, aber auch durch ihre Gedankengänge eine Blockade setzen von dem, was das Gegenüber einem entgegensetzt, steht oft in Widerspruch. Wir haben oft Widersprüche, die wir nicht reflektieren, die an uns vorbeigehen und dann hintergründig von unserem Unterbewusstsein überschrieben werden. So meine Meinung, meine Sicht des Ganzen. Und das ist ja alles irgendwie eine Weltbearbeitung seiner selbst auf die ganz eigene Art und auf die eigene Art etwas zu tun. Darum geht es auch beim folgenden Song. Diese Brücke war dann fast schon gelungen. Sehr gut, Lenny. Warte. Ich werde mir jetzt immer auf die Schulter klopfen. Sehr gut. Seid froh, dass ich nicht über die Schulter spucke. Das machen manche Kulturen. Komische Kulturen. Naja, Bishop Briggs mit The Way I Do. Bis gleich. Sehr geil eingesetztes Sample, finde ich. Wirkt immer wieder. Und wahnsinnige Sängerin. Also boom. Mein Name ist Lenny Willowood. Ihr hört immer noch Radio 1055. Und eurer Radioshow Piraten der Leere transpirieren, transkribieren, was auch immer. Irgendwas mit ihren könnt ihr bei Facebook an Mr. Nein, an Facebook mit Willowood Music und an Twitter mit Mr. Willowood. Warum das Ganze mit diesen Namen? Ich hatte meinen Künstlernamen schon sehr lange und die Verfügbarkeit der Namen hat sich so ergeben. Im Ernstfall. Also beides war nicht frei und von daher musste ich damit so umgehen. Nichtsdestotrotz, großartiger Song. Ich finde, die Frau eskaliert immer so richtig, 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 richtig schön. Auf eine Art, ich finde zum Beispiel optisch diese Frau nicht attraktiv. Bishop Briggs, muss ich kurz sagen, sie heißt Sarah Grace McLaughlin und ist 2 Jahre jünger als ich, aber sieht älter aus. Nicht attraktiv, aber wenn sie dann singt, dann ist das ein ganz anderes Lebewesen auf einmal, habe ich das Gefühl. Die eskaliert. Die eskaliert und ich finde es sehr schön. Es geht um Widersprüche bei uns, Widersprüche in uns. Und ich finde auch philosophische Widersprüche eigentlich ganz schön. Zum Beispiel Widersprüche, die man sich zuerst nicht erklären kann, die dann aber einen Zusammenhang aufbauen. Und ich wollte euch noch erklären, was Ockhams Rasiermesser ist. Ockhams Rasiermesser ist eigentlich ein Sammelbegriff für ein Weltbild, wie zum Beispiel Murphy's Law, was dann eine Abart davon ist. Und dieses Bild von Ockhams Rasiermesser beschreibt eigentlich nur Zusammenhänge, bei denen Menschen die Annahme haben, dass wenn etwas passiert, immer das Naheliegendste der Verursacher dieser Aktion sein muss. Wenn es regnet, dann muss es der Regen aus den Wolken sein. Viele Menschen haben diese Verfechtung dieses Weltbildes, dass manchmal komplexe Dinge einfach gemacht werden müssen und vereinfachen dann Dinge, die allerdings komplex sind und dadurch entstehen Widersprüche. Das ist dann meine Antwort darauf. Und Murphy's Law, wenn ich schon dabei bin, ist eine Sichtweise, dass Dinge scheitern, so würde ich es runterbrechen. Und ich will es eigentlich auch gar nicht erklären, weil es ist scheiße. Es ist, selbst wenn Murphy's Law recht hätte, ist es trotzdem einfach so negativ für sich selbst und sein eigenes Leben, dass das Akzeptieren oder das Kennen dieses Faktes einem nicht zum Vorteil gereicht. Also wenn ihr euch interessiert darüber, könnt ihr sehr gerne Wikipedia dazu anschmeißen. Ich wollte einen kleinen Widerspruch in mir mal eben aufzeigen. Ich glaube, es ist gelungen. Warte kurz. Wir brauchen einen Schulterklopf-Counter. Okay. Es gibt viele solche Sachen, zum Beispiel den Widerspruch, den Menschen erkennen, wenn sie denken, dass jemand sarkastisch ist, aber seine Mimik es nicht zeigt, sondern meist sardonisch ist. Ersteren Begriff, nämlich Sarkasmus, kennt jeder, verwendet jeder, da die Gesellschaft sehr sozialisiert ist auf Sarkasmus und Sarkasmus allgegenwärtig ist und der Hauptstrang ist für Kunst, sich zu artikulieren auf eine kritische Art und Weise, würde ich das jetzt mal mittlerweile nennen, Sarkasmus, da man nicht versucht, etwas mehr zu ändern, sondern einfach nur noch traurig in die Ecke schaut. Sardonismus zum Beispiel ist ein schmerzvolles Lachen. Sarkasmus ist ja eher beißend verletzender Humor, wenn er gut ist. Also zum Beispiel einen Witz über Erdogan zu machen. Oder in dem Kontext Ziegen zu nennen, aber das werde ich hier nicht tun, weil ansonsten der liebe Sendechef Michael mir den Kopf abbeißt und mir dann so lange in den Hals reinfurzt, bis er sagt, hat dir mein Scheiß gefallen? Nein, aber ich glaube, ich sollte hier kein Politikum aufmachen, das kommt dann nicht gut. Sardonismus ist, wenn man lachen muss, obwohl es einem sehr weh tut. Das beschreibt es, glaube ich, am besten. Und viele kaschieren mit Sarkasmus Sardonismus. Sagt man Sardonismus? Ich glaube schon. Ja, Sardonismus. Und so geht eine ganze Form des Humors, nämlich Sardonismus, komplett unter. Sehr schöner Humor, sehr, sehr schön, der eben sich nicht über die Verletzung anderer, sondern über die eigene Verletzung lustig macht. Und das ist eine Form, wie zum Beispiel Menschen über sich selber sprechen. Ich glaube, die Inkarnation von Sardonismus ist Olli Schulz. Jemand, der einfach darüber spricht, dass er verzweifelt war darüber, dass er ein Loser ist, eigentlich gewesen ist. Er ist keiner. Er ist ein totaler Gewinner, finde ich, und er ist ein total großartiger Typ. So. Aber er hat eben auch viel gebraucht auf dem Weg dahin und da hat sich viel Schmerz angestaut, den er in humoristische Abschnitte, in Talkshows etc. zum Besten gibt. So. Schöne Widersprüche sind auch der Pavlovsche Reflex, den hatte ich glaube ich schon mal erklärt, dass man etwas tut, völlig aus dem Zusammenhang gerissen, weil man darauf geeicht ist, es zu tun durch einen Indikator. Wenn ich also einen Hund hätte und diesem Hund wird sich immer etwas zu essen hinhalten und er bekommt Geifer und ich mache irgendeine Handlung dazu, die zeitgleich passiert, zum Beispiel eine Klingel immer wieder nutzen und ich würde immer ihm Essen hinstellen und klingeln, dann bräuchte ich irgendwann nur noch klingeln und der Hund, der hätte Sabber am Mund. Weil die Verbindung hergestellt ist, weil wir so wahrnehmen, obwohl es eigentlich ein Widerspruch ist. Und ich habe mich jetzt quasi ein bisschen festgequasselt und während ich mir noch ein bisschen den Raum nehme, meinen Tee zu trinken und ein bisschen Sauerstoff zu tanken, nachdem ich gerade gelaufen bin, würde ich gerne über eine Sportpersona, glaube ich, reden. Ja, aber das tun wir nach einem Song. Und zwar, der Typ ist der Hammer. Alter, der Typ ist der Hammer. Da habe ich mich schon drauf gefreut, den Song heute zu hören. Bob Moses mit Before I Fall. Yeah. Yeah, das war Bob Moses Before I Fall und ihr hört Radio 1055. Das war eine Live-Performance übrigens von Bob Moses. Wahnsinnig geiler Typ. Also, the shit. Und wir reden über Widersprüche. Ich finde es schön, wenn Menschen eine Widersprüchlichkeit in ihrer Wahrnehmung finden. Zum Beispiel, dass andere Menschen einen herabwürdigen und obwohl man selber eigentlich ein guter Typ ist in seiner eigenen Wahrnehmung und diesen Widerspruch eine Situation hervorruft. Widersprüche führen immer zu einem Konflikt und aus diesem Konflikt entstehen Dinge. Und das beste Beispiel ist, ich bin Bremer und ich bin auch, also kulturell bin ich Bremer, glaube ich. Ich bin ein Nomade, ich bin rumgezogen, ich bin ein lebender Widerspruch. Irgendwie macht nichts in meinem Leben Sinn, außer montagabends um 9 Uhr in euren Kopfhörern oder auf euren Boxen zu laufen. Yeah. als solcher verfolge ich die Spiele und Spielkunst des Vereins Werder Bremen, da ich Fußball einfach total toll finde. Und es ist ein totaler Widerspruch eigentlich gewesen, dass man einen Torwart aufgestellt hat, damals seines Zeichens, der nicht abgeliefert hat und ihn im Tor gelassen hat. Damals Felix Wiedwald. Der wurde dann irgendwann dann doch rausgenommen und hat eigentlich sich nichts zu Schulden kommen lassen in seiner Wahrnehmung und hat deswegen immer wieder, wenn er eingesetzt war, dieselben Fehler gemacht und sich immer wieder aus diesem Widerspruch heraus mit seinen Vorderleuten angelegt und daraufhin ein ganz niedriges Standing im Team gehabt. Und sein Traum, nämlich einmal für Werder zu spielen und das regelmäßig zu tun, da er von vornherein in Bremen groß geworden ist, in Achim und eigentlich nur sein Kindheitstraum am Erfüllen war, langsam aber sicher aus den Händen verloren hatte. Und dann wurde er auch noch von einem alten Torwart Drobny verdrängt im Tor, der die Sache auch nicht besser gemacht hat, aber eben das Standing in der Mannschaft hatte. Und Daraufhin hat man sich entschieden, dass man Wiedwald nur noch, Felix Wiedwald nur noch als Nummer 2 im Tor haben wollte, als Reservekeeper erstmal. Daraufhin ist der Mann zerbrochen und hat sich komplett wieder auferstehen lassen. Und ich empfehle sehr, es gibt ein Video, das heißt Hashtag 42 Edit, was ein Musikvideo ist, was die Wiederauferstehung dieses Mannes nämlich zeigt. Dieser Mann hat nämlich einfach abgewartet und hat alles getan, um seinen Traum wieder erfüllen zu können. Es hat sich trotzdem nichts ergeben, außer dass den Drobny ein paar Spiele Sperre bekommen hat, weil er eine unfaire Aktion auf dem Platz gemacht hat. Und deswegen musste man Wiedwald aufstellen und man hat ihm von vornherein gesagt, wir vertrauen eigentlich nicht besonders darauf, außer dass Vidi jetzt eine gute Ersatz ist. Mehr wurde damals nicht gesagt und jetzt kommt man nicht mehr an ihm vorbei. Er ist ständig Torwart des Spieltages, ständig eine Bank, ein Monster im Tor im Moment und spielt das Spiel seines Lebens. Das ist mein kleiner Exkurs, was aus Widersprüchen Gutes zum Beispiel passieren kann. Aus Widersprüchen passiert oft Schlimmes, was ich auch im ersten Abschnitt so dargelegt habe, denke ich. Es kann aber auch oft zu etwas Gutem führen, zu etwas, woraus man selber herauswachsen kann und zu einem Schmetterling werden kann. Habt ihr viele Widersprüche? Ich habe wirklich wahnsinnig viele Widersprüche mit mir selbst, in mir selbst, in meinem ganzen Leben. Ich bin, ich liebe wahnsinnig gerne zum Beispiel Kunst, aber ich setze mich nicht gerne oft und richtig regelmäßig damit auseinander, sondern nur gestaffelt und dann kurzfristig. Es gibt auch sogenannte Oxymorone, und das ist quasi die fleischgewordene Begrifflichkeit des Widerspruchs. Also es gibt Begriffe, die sind widersprüchlich. Und davon gibt es zum Beispiel ganz wenige in den meisten anderen Sprachen, die mir zumindest bis jetzt begegnet sind. Oder zumindest in der Form. Im Deutschen allerdings richtig oft. Richtig oft. Zum Beispiel Bürgeradel. Was ist bitte Bürgeradel? Was die eben so damals zum Beispiel der Bürgeradel waren, eine bürgerliche Oberklasse, die eben nicht adelig war, sondern Menschen mit einer tollen Verwandtschaft, einer tollen adeligen Vorgeschichte, also Ahnenkunde. Aus diesem Bürgeradel ist was ganz Schlechtes geworden, nämlich der Blutadel irgendwann in Deutschland. Und aus diesem Wahnsinn ist dann irgendwann auch der Gedankengang des deutschen Blutes hervorgegangen. Irgendwann. Ganz schlimm. Oder Eile mit Weile. Also ich habe diesen Begriff gehört und ich dachte erstmal, was? Tatsächlich ist es ein Spiel. Irgendwie so ein bisschen was mit Mensch, ärgere dich nicht zu tun. Zumindest so ähnlich. Also man hat 4 Startfelder und eine Bank und eine Treppe und irgendwie, ich habe es nicht richtig verstanden, bin ich ganz ehrlich. Das ist schon ein bisschen komisch alles. Bisschen widersprüchlich für mich. Oder Flüssiggas. Was ist Flüssiggas? Wenn ihr mir erklären könnt, was Flüssiggas ist und dann Gas ist gasförmig, dafür gibt es den Begriff Gas. Hallo. Haben wir in der deutschen Geschichte das nicht schon eindeutig definiert? Was Gas ist und was flüssig und Aggregatzustände. Hallo. Physik. Und Chemie. Aber okay. Womit wir dann eigentlich auch beim nächsten sind. Hassliebe. Es gibt zum Beispiel Menschen, die finde ich irgendwie zum Beispiel sexy. Die finde ich sexy oder die finde ich total cool, obwohl ich sie mega hasse. Also wirklich richtige Antipathie. Kennt ihr das, wenn ihr irgendwie, was weiß ich, in eurer Studienzeit oder in eurer Schulbankzeit oder auf der Arbeit oder sonst wo? Entschuldigung. Jemanden auf Teufel komm raus nicht ab kann, aber man kann ihn so gut riechen oder man findet ihn auf einer anderen Art total großartig. Ambivalenz, Widersprüchlichkeit von dem Abschnitten in sich selbst haben verschiedene Einteilungen. Auf diese Einteilung werde ich gleich nochmal ganz kurz eingehen, weil ich für euch auf Fußball gerade verzichte. Ich werde da eigentlich noch weiterspielen. Nämlich, indem ich nach einem Song auf den Einteilung von Messung von Ambivalenz eingehe, also Widersprüchen. Aber wir kommen zum letzten Song des Abends, nämlich, das ist so ein toller Name von der Band, Catfish and the Bottle Man mit Anything. Bis gleich. So, und damit sind wir dann zurück bei Piraten der Leere, kurz vor Schluss. Mein Name ist Lenny Willowood, heute etwas kürzer, glaube ich, etwas entspannter vielleicht auch. Mal gucken. Ich kann es gerade nicht einschätzen, wie lange wir weg sind. Schauen wir doch einfach gleich mal weiter. Ich wollte auf Widersprüchlichkeit eingehen. Drei Abschnitte laut logischem Verständnis. Es gibt einmal die affektive Ambivalenz, so nennt man das, nämlich wenn man ein Gefühl hat, wie gerade eben. Dann gibt es die volontäre Ambivalenz oder Ambitendenz. Das ist, wenn sich etwas wünscht, was man sich besser nicht wünschen würde. Zum Beispiel irgendwelche Dinge, die man eigentlich nicht möchte, weil man die Regungen destruktiv findet oder eine Beurteilung, also eine intellektuelle Ambivalenz. Ich möchte die Person gut finden. Ich möchte Erdogan gut finden, obwohl ich weiß, was er alles Schlimmes macht. Zum Beispiel, das wäre eine Möglichkeit. Das sind die kurzen Möglichkeiten, tatsächlich Widersprüchlichkeit für sich selbst aufzudecken und festzuhalten. Wobei ich mir natürlich im Klaren darüber bin, dass das nicht klar voneinander getrennt werden kann. So. Ich möchte an dieser Stelle allerdings, auch wenn es nur ein kurzer kleiner Reingriff ist und ich zu dem Thema eigentlich nicht viel mehr sagen möchte, weil ich wirklich fertig bin, noch einen Song spielen. Und dann, glaube ich, sind wir für heute gut bedient. Ich denke, wir nehmen nochmal was richtig Cooles zum Rauskommen, nämlich Declan McCammer und Bethlehem. Und wünsche euch noch einen schönen Abend.